Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei von Steuerberater Tom. Der Podcast für alle Steuerberater, die sich wieder mehr Zeit wünschen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Toms Mission, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Erlerne die Kompetenzen zu einer stärkeren Unternehmerpersönlichkeit für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut. Viel Spaß beim heutigen Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden wollen. Ich darf heute wieder zum Podcast begrüßen einen speziellen Gast, einen Kollegen, den Frank Hahn. Grüß dich, Frank. Hi.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Wir hatten ja vor kurzem schon mal einen Podcast zum Thema Verfahrensdokumentation und waren spannende Einblicke, speziell auch, weil du uns da wirklich ein paar schöne Anhaltspunkte gegeben hast, wie man die Tür aufkriegt zur betriebswirtschaftlicher Beratung. Jetzt hätte ich es fast nicht rausgekommen. Und da soll es heute drüber gehen, ein bisschen zu sagen, wie du das machst, wie ihr das macht in eurer Kanzlei. Du hast ja ein Team von 45 Personen in drei Standorten. Und da wäre jetzt mal die Einstiegfrage, wie gehst du das Thema oder wie siehst du allgemein das Thema betriebswirtschaftliche Beratung in der Steuerberatung?
Also wie gesagt, ich habe mich ja irgendwo vor 20 Jahren auf der grünen Wiese niedergelassen, hatte vielleicht drei Mandanten von meinem ehemaligen Chef dabei und habe unheimlich viele meiner eigenen Mandanten aufgebaut, entweder als Gründer und so weiter. Und ich habe von vornherein immer das Thema Gründungsberatung mitgemacht. Es hieß mal Gründungsberatung, es hieß mal Gründungscoaching und weiß da gar nicht, wie viele verschiedene Namen das jetzt hatte in den letzten 20 Jahren. Momentan heißt das Ganze ja Vorgründungscoaching oder Gründungscoaching. Das sind für uns immer so die ersten Ansätze zur betriebswirtschaftlichen Beratung. Also letztendlich jeder Unternehmensnachfolger, der sich überlegt einzusteigen in das Unternehmen, oder jeder Neugründer, der vor der Frage steht, mache ich mich denn selbstständig oder nicht, der kann bei uns ein Gründungscoaching oder ein Vorgründungscoaching kriegen, 70% Zuschuss. Und damit werden halt relativ viele Sachen schon abgefrühstückt, die ich vielleicht als Steuerberater ansonsten sowieso machen würde, ne? Ihm ein wenig erklären, wie er seine Buchführung organisieren muss oder sowas in der Richtung. Also da kann ich ein paar Sachen zuschussgestützt abdecken, die ich vielleicht sowieso gemacht hätte im Organisationsbereich. Ich kann ihn aber auch ganz anders auf das Unternehmertum vorbereiten. Ne? Da gibt es sowas wie eine Gründereignungsprüfung und so weiter und so fort, die da alles, was da alles laufen kann, softwaregestützt natürlich. Also so sind wir eigentlich zur betriebswirtschaftlichen Beratung gekommen. Im Endeffekt einmal aus dem Thema Gründungsberatung raus und dann haben wir natürlich auch Zeiten mitgemacht, wo es den Unternehmen mal schlechter ging. Dann geht es auch um das Thema Sanierungsberatung oder um das Thema, ich nenne es jetzt mal Turnaround-Beratung. Da war ich auch mal eine Zeit lang zertifizierter Sanierungsberater. Bin ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, einfach weil ich keine Fälle mehr habe. Man muss da mindestens mal zwei Fälle im Jahr vorweisen,
sonst verliert man diesen Titel. Das spricht ja für dich, dass du gut berätst, dass man die Sanierung gar nicht mehr braucht.
Ja, das ist letztendlich aber auch ja eine wirtschaftliche. Ne? Also die ganze Wirtschaft hat ja gebrummt die letzten Jahre und da gab es einfach keinen Handwerker mehr, der keinen Auftrag mehr hatte oder sowas. Ne? Da war ja jeder voll ausgelastet. Und da gab es einfach jetzt weniger Sanierung zu tun. Aber so sind wir letztendlich zur betriebswirtschaftlichen Beratung gekommen. Einmal über dieses Thema und ansonsten Gründung und vor allen Dingen Sanierung. Und natürlich jetzt immer so andere Sachen. Zum Beispiel, wenn heute einer eine größere Investition vorhat und mir sollen Zuschüsse, also Regionalförderungszuschüsse abgerufen werden. Bei uns in der Gegend gibt es ja letztendlich hier eine strukturschwache Gegend. Da kann man, wenn man Glück hat, bis zu 20% Zuschuss kriegen von der Regierung von Unterfranken, wenn man letztendlich entsprechend viel investiert. Und auch da braucht es dann immer Businesspläne, Konzepte und so weiter und da, das ist letztendlich halt der Punkt, der Einstieg gewesen in die betriebswirtschaftliche Beratung.
Also was mir auffällt bei dir ist, dass du unglaublich fit bist, auch mit Thema Zuschüssen. Dass du einfach wirklich weißt, wo gibt es welche Töpfe und wie kann ich die für meine Mandanten und dann unterm Strich auch für mich irgendwo nutzen. Das war jetzt schon mit dem Thema BAFA, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten auch, beziehungsweise jetzt auch wieder bei dieser Gründungsberatung, wo ich sage, okay, ich kann 70% Zuschuss bekommen, finde ich total spannend. Vor allem, weil du es richtigerweise auch sagst, im Endeffekt, das sind ja Beratungen, die wir ohnehin ja machen. Meist hat man ja so ein Vorteils-Erstgespräch kostenlos zum Kennenlernen, das haben ja die meisten auch auf der Website stehen. Ja. Was dann schon wieder kein USP ist, wenn es jeder hat, so ungefähr. Ja, genau. Aber man hat es halt irgendwo drauf, was auch dazugehört und ich auch für wichtig erachte. Und ich habe es auch noch draufstehen, muss ich gestehen. Aber dass man sagt, man macht gleich so eine Gründungsberatung mit, wie man dann auch diese Zeiten zu einem Großteil bezuschusst bekommt. Und der restliche Betrag, die 30%, würden dann aber auch, würde man merken, wie ernst es eigentlich auch dann der potenzielle Mandant meint. Ist es was, wo eine nachhaltige Geschäftsidee oder ist es einfach nur irgendeine, keine Ahnung, er probiert es halt mal aus. Da würde man, glaube ich, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
So genau, also was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Und ja. Deswegen darf es den Mandanten ruhig auch einen kleinen Teil kosten. Und ja, alles gut. Also wir haben mit dieser Vorgründungscoaching und dem Gründungscoaching keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ja, weil die Mandanten. Und die wären dann auch quasi, sind es dann schon Mandanten zu dem Zeitpunkt? Oder?
Beim Vorgründungscoaching nicht. Ne? Also Vorgründungscoaching bedeutet ja, ich helfe dem Menschen dabei bei seiner Entscheidung, will ich mir jetzt selbstständig machen oder nicht. Okay. Oder ich helfe dem Nachfolger bei seiner Entscheidung, will ich denn in die Firma der Eltern einsteigen oder nicht. Ne? Gründungscoaching bedeutet dann, ich habe schon gegründet und dann habe ich in den ersten 3 Jahren noch höhere Fördersätze, als wenn ich dann eben ein Bestandsunternehmen bin und mit anderen Fördersätzen arbeite.
Ja. Muss ich mich da auch irgendwo zertifizieren lassen?
Läuft das ja, über die
BAFA oder
genau.
Wo, was
sind das? Das läuft letztendlich auch über die BAFA. Ne?
Okay. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt im Zuge der Corona-Krise zertifizieren habe lassen, in der Hoffnung, dass wir jetzt auch irgendwann mal alle zugelassen werden, ja, genau. Das kommt ja noch erschwerend hinzu, dann hätte ich da auch schon quasi die Hauptvoraussetzung, um gewisse andere Fördertöpfe auch mit abzugreifen.
Genau. Also, und das Wichtige bei der BAFA ist letztendlich immer eine gewisse qualitativ hochwertige Beratung, die man letztendlich halt über einen Beratungsbericht beweist. Ne? Also keiner sitzt natürlich mit am Tisch und weiß, wie gut du jetzt beraten hast oder nicht, sondern im Endeffekt gibt es zum Schluss einen Beratungsbericht, der dann sagt, das und das und das habe ich gemacht und zwar da und da. Und der BAFA-Beratungsbericht, der muss letztendlich passen und dann gibt es auch kein Problem mehr mit dem Auszahlen der Förderung. Ja. Aber die BAFA ist da auch manchmal echt zickig, also das muss man sich, die Prüfung des BAFA-Berichtes ist ein wenig härter, wie wenn ich sage, ich gebe jetzt eine Bilanz beim Finanzamt ab oder sowas. Ne?
Ja. Ja. Aber wie ist dann, kann ich dann nacharbeiten, nachbessern und ich gebe trotzdem? Ja. Okay, weil das ist natürlich, wenn du sagst, nee, ich habe die einmalige Chance, ich gebe den Bericht ab und entweder er passt oder passt nicht, hopp oder top, das ist...
Dann
natürlich
nee, also das, die kommen dann zurück und dann wollen sie vielleicht an einer Stelle nochmal was besonders erläutert oder sowas. Was wir am Anfang immer nicht so richtig gut gemacht haben, wir haben am Anfang, also mittlerweile schreiben wir immer rein, dass bei der betriebswirtschaftlichen Beratung wirklich keine Steuerberatung und Rechtsberatung stattgefunden hat. Das letztendlich war auch sowas, das haben wir uns dann im Laufe der Zeit einfach mal angewöhnt, weil wir dann immer Rückfragen gekriegt haben von der BAFA, ne? Und wir nicht wirklich auch nicht noch steuerlich beraten haben, weil das darf man ja nicht im Rahmen der BAFA-Beratung. Ja. Man darf dann letztendlich nur betriebswirtschaftliche Themen aufgreifen.
Ja. Ist so Trial and Error, mal versuchen und dann nachbessern, einfach mal umsetzen und machen und dann immer, ja, man hat ja dann Erfahrungen. Genauso wie man es beim Finanzamt hat, soll ich den Beleg jetzt mit einreichen oder nicht? Oder wie schreibe ich das? Muss ich das genauer erläutern oder keine Ahnung? Genauso läuft es wahrscheinlich dann auch mit der BAFA.
Ja, ganz klar. Also es ist sowas, wo man sagt, da kriegt man dann seine Erfahrung im Laufe der Zeit.
Genau. Was ich bei dir spannend finde, ist, du hast mir mal erzählt, du hast ja eine eigene Unternehmensberatungsfirma ausgegründet aus deiner klassischen Steuerkanzlei. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, in welcher Form, beziehungsweise auch warum du es gemacht hast?
Also die Rechtsform ist die GmbH und Co. KG. Es hat im Endeffekt...
Um es einfach zu halten, ja.
Ja, um es einfach zu halten, genau. Es hat letztendlich zwei wesentliche Schwerpunkte gehabt. Also einmal das Thema, wir müssen uns ja unterscheiden, die betriebswirtschaftliche Beratung muss sich von der Steuerberatung unterscheiden, weil sonst will es der Mandant ja immer einfach kostenlos obendrauf. Ja. Das heißt, wir zahlen ja eh schon genug für Buchführung und Bilanz und so weiter, also kriegen wir die betriebswirtschaftliche Beratung doch jetzt irgendwie umsonst. Deswegen war das ganz wichtig, dass da plötzlich ein anderer Vertragspartner auftritt, um das mal vernünftig abzugrenzen. Dann war es natürlich so, dass ich letztendlich jemand bin, der Chancen teilt. Also ich kann mit jemandem nur, also mit den Mitarbeitern, mit meinem Team nur dann langfristig vernünftig zusammenarbeiten, wenn ich bereit bin, Chancen zu teilen. Und wenn ich letztendlich Leute in meinem Team habe, die sich besonders gut eignen für das Thema Beratung, die das echt gut machen, dann sollten die auch die Chance kriegen, da letztendlich mehr zu verdienen als nur das Gehalt. Ne? Und dann sind die im Endeffekt an dieser GmbH und Co. KG beteiligt als
Kommanditisten
genau. Und können dann im Endeffekt über diese Unternehmensberatungs GmbH und Co. KG letztendlich Beratungen erbringen. Ne? Und wir sind momentan auch dabei, unser Portfolio da immer zu erweitern. Wir haben natürlich mit den, klar, sag mal, zahlentechnischen Beratungen wie Liquiditätsplanung, Businessplan und so weiter irgendwie angefangen. Sind jetzt mittlerweile aber so weit, dass wir letztendlich auch Recruiting anbieten. Also wir haben halt eine Mitarbeiterin, die hat HR mal studiert und so weiter. Und jetzt haben wir da das ein bisschen getestet. Und jetzt haben wir die ersten Mandanten, die total froh sind, dass sie letztendlich bei uns neue Mitarbeiter bestellen können. Ne?
Und, das klingt cool, ja. In Zeiten vom Fachkräftemangel einfach mal neu bestellen, ist cool, ja.
Ja, also wir versuchen es dann zumindest und es hat auch schon ein paar Mal geklappt. Insofern läuft es auch ganz gut. Jetzt haben wir eine Mitarbeiterin, die eine bisschen Schwäche für Marketing hat. Die werden wir letztendlich jetzt eben auch über die GmbH und Co. KG als Marketing-Tante verkaufen. Ne? Und und immer wieder über diese eine Beratungsfirma. Und wir haben dann im Endeffekt, ich meine, wir sind in einer relativ ländlichen Gegend, wir haben dann jetzt eine Unternehmensberatungsfirma, wo vielleicht 5, 6 Leute, ne? Also ein EDVler ist noch drin, weil wir auch viel mit Digitalisierung machen. Wir haben dann auch mal so ein Konzept gehabt, wir helfen anderen Steuerberatern in die Digitalisierung rein. Und deswegen sind auch unsere EDVler da beteiligt. Ne? Und also dann sind es mittlerweile 5, 6 Leute, die an dieser Unternehmensberatungsfirma beteiligt sind. Und ich sag mal, so viel Manpower hat niemand anders weit weg in der Unternehmensberatung. Ne? So meistens ja nur Standalone-Berater irgendwo. Ja. Ne?
So habe ich dich auch wahrgenommen. Also wie wir jetzt da uns ein bisschen unterhalten haben in den letzten Tage, Wochen, einfach, dass du da wirklich nach vorne gehst und ja wirklich, wirklich intensiv Beratung vorantreiben möchtest. Und was du jetzt gerade erzählt hast, das geht ja genau in die Richtung. Ich sehe, es gibt und die Mandanten oder Unternehmer, die klassischen KMUs, nenne ich es jetzt mal, die haben einfach nicht die Power. Ich habe eine eigene Abteilung für Marketing, für Kommunikation, für Vertrieb, was weiß nicht, was alles, dass das alles über den Chef selber läuft, nenne ich es jetzt mal. Und dass wir da als externer Berater, sei es jetzt Steuerberater oder Unternehmensberater, einfach da die verlängerte Werkbank im klassischen Sinne sein können. Es ist ein spannender Ansatz. Was mir gerade so auffällt ist, ich habe gerade das Gefühl, dass sich die Mitarbeiter quasi von der Steuerkanzlei irgendwie jetzt schon langsam schleichend in die Beratungsfirma wandern. Oder was? Wie ist da dein Empfinden?
Ja, das ist also letztendlich auch ein kleines bisschen Absicht, weil ich auch nicht weiß, wie viel Mitarbeiter kostet uns vielleicht, also wie viel Mandanten kostet uns Corona, sagen wir, FIBO-Umsatz bricht vielleicht weg durch einen FIBO-Roboter oder sowas in der Richtung. Und wenn ich letztendlich dann jetzt einen Teil meiner Mitarbeiter für Beratungsdienstleistungen begeistern kann, die ich dann letztendlich verkaufen kann, dann braucht der schon mal keine FIBO mehr zu machen. Ne?
Ja. Das ist wohl wahr. Naja, müssen wir schauen, wo da die Reise hingeht. Ich finde es einen spannenden Ansatz, vor allem meine Erfahrung ist halt auch, dass der Mandant uns als Berater gar nicht so wahrnimmt. Und wie du schon richtig gesagt hast, so quasi erwartet, ja, das ist Service on top. Und dann zu sagen, ja, ich verlange jetzt einen Stundensatz X für diese Beratung, das ist schwieriger durchzusetzen, als wenn man teilweise, oder man kriegt es ja auch mit, dass bei Mandanten dann irgendwelche Rechnungen von externen Unternehmensberatern mit in der Buchhaltung sind, wo ich mir dann immer denke, Mann, hey, habe ich schon wieder Potenzial nicht gehoben. Ja. Und das ärgert mich immer irgendwo.
Und sagst immer, den Stundensatz hätte ich auch gern, ne?
Ja, und da wird's, aber es geht komischerweise irgendwo. Und dann denkt man sich immer, warum ist das so? Warum wird man einfach nicht als Berater wahrgenommen? Und dann bin ich nicht der Freund davon, Ausreden zu suchen, sondern eher bei mir nachzuforschen und zu sagen, warum ist das bei dir so, Tom? Was machst du? Was hättest du anders machen müssen sollen, damit das anders transportiert wird? Und da mache ich mir wirklich aktuell sehr, sehr viele Gedanken dazu, um einfach diesen Nutzen oder dieses Auftreten, diese Wahrnehmung einfach auch zu ändern. Ja.
Und im Endeffekt ist es ja praktisch so, wir haben jetzt auch bei der Marketingberatung oder bei der wir verkaufen ja auch eine Nettolohnoptimierung als Arbeitgeberbranding. Ne? Also ein Arbeitgeberbranding ist ja auch zuschussfähig. Ne? Also ich brande meine Arbeitgebermarke. Ne? Also andere machen nur Nettolohnoptimierung, das kostet dem Mandanten Geld. Bei uns gibt es auch noch Zuschuss dafür. Ne? Cool. Das verkauft sich ja dann über diese BAFA-Beratung eben wieder mit Zuschuss und da gibt es letztendlich keine Diskussion über die Stundensätze, weil da gibt es einfach festgelegte Tagessätze von der BAFA. Ne? Und dann hast du da letztendlich einen Tagessatz um die 1.000 Euro, je nachdem. Manchmal sind es nur 800, manchmal sind es 1.200 Euro. Und das ist für uns als Zubrot okay. Ne? Also jemand, der nur Unternehmensberatung macht, der ist mit 1.000 Euro Tagessatz vielleicht ein wenig gelangweilt. Aber für uns ist das dicke okay. Ne?
Wie, jetzt mal Hand aufs Herz, rechnet sich die Unternehmensberatung schon bei dir jetzt?
Ja, na klar. Okay. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Mitarbeiter machen das ja nicht in ihrer Arbeit, in ihrer Arbeitszeit, sondern machen das ja außerhalb. Und bleibt für mich halt Kleinigkeit übrig, ne? Ist doch okay. Ansonsten haben wir ja nicht viel an Einsatz. Ne? Das Büro ist ja sowieso da, das Telefon funktioniert sowieso, der Computer steht sowieso da. Wir zahlen noch eine Software, also Unternehmensberatungssoftware, die wir zusätzlich haben, und das ist es dann schon. Ne?
Okay, also unterm Strich rechnet sich es aktuell bei dir und ja, es bleibt spannend zu sehen, und ich denke, da in die Richtung ändert sich es halt einfach auch, diese klassische Finanzbuchführungs-, Lohnbuchführungs-, wobei Lohn wahrscheinlich weiterhin Bestandteil bleibt, aber diese klassische FIBU-Tätigkeiten werden einfach sich drastisch verändern, haben sich ja eigentlich schon verändert. Ich finde es eigentlich immer schade, wenn man sagt, ja, das wird sich verändern, unterm Strich sind wir ja schon komplett in der Veränderung drin. Glaube jetzt mal was anderes, wenn die Automatisierung noch mehr greift, dann ja, oder auch wenn das Bewusstsein beim Mandanten noch ein bisschen geschärfter wird, dass dafür, dann wird es noch dramatischer werden, aber ja, müssen wir mal schauen, in welche Richtung es geht. Du hast jetzt mal so beiläufig gesagt, ja, du hast da so eine Beratungssoftware. Das ist ja auch, ich habe mir das gestern bei dir mal angeschaut, es ist schon ein cooles Tool, eine coole Software, die wirklich viel bietet. Die Archimedes-Software mit Linear B, magst du da mal ein bisschen drüber erzählen?
Ja gut, also ich bin halt irgendwie, wie gesagt, nachdem ich schon seit 20 Jahren Unternehmensberatung mache, letztendlich war ich immer auf der Suche nach einer Software, die mir letztendlich bei den Beratungsberichten hilft, weil es ist immer irgendwie alles ins leere Word-Night tippen, das war halt einfach irgendwann einmal lästig. Und dann habe ich mich eben umgetan und bin halt letztendlich auf Linear B gestoßen. Das ist eine Software, die letztendlich, ca. 500 Beratungsanlässe abdeckt. Also mit dieser Software kann ich 500 verschiedene Beratungsanlässe lostreten, von Firmenberatungen hin über Menschen, die ich coachen kann. Die führt mich letztendlich immer so, also an so Listen führt mich die Software durch diese Beratung durch. Also ich kriege da immer so, ja, eine Liste nach der nächsten, arbeite die ab, ich vergesse nichts Wesentliches. Und das Allerbeste an dieser Liste ist halt, dass sie mich letztendlich grafisch unterstützt. Also die Software unterstützt mich grafisch mit Auswertungen während der Beratung. Und natürlich am Ende kommt halt relativ schnell und einfach der BAFA-Beratungsbericht raus, sodass ich letztendlich hier wenig Arbeit mit habe. Und ich habe halt relativ schnell einen vernünftig aussagekräftigen Beratungsbericht, der hier erstellt wird, mit entsprechenden Inhalten. Also ca. 500 Beratungsmodule und ca. Also über 250 Handlungsempfehlungen, die dort schon letztendlich in Textform vorbeschrieben sind. Also wenn es eine Firma einen Liquiditätsengpass hat, dann gibt es letztendlich dort einen Text zum Liquiditätsengpass. Wenn die Firma ein Strategieproblem hat, dann gibt es dort einen Text zum Strategieproblem. Und ich muss im Endeffekt diese vorgeschlagenen Beratungsberichte nur nochmal durchlesen und vielleicht an ein paar Stellen anpassen. Also die Software ist halt seit 20 Jahren von Unternehmensberatern im Einsatz, und das merkt mir halt einfach an, dass die letztendlich dafür gemacht ist und dafür auch sehr gut funktioniert.
Ja, also wie gesagt, ich habe sie gestern mir noch mal im Detail ein bisschen angeschaut oder zeigen lassen von dir. War wirklich unglaublich viel, was da drin steckt. Auf den ersten Blick auch fast zu viel, weil es einen erschlägt, logischerweise, ja. Wenn man es das erste Mal auch so in der Tiefe sieht. Aber man merkt da, es ist schon fundiert und es ist viel Know-how reingeflossen, und das macht es auch spannend, vor allem auch, weil ich eben viele so AAA-Checks habe ich so gesehen, also einfach Fragebögen, die ich mal an einen Mandanten schicken kann, und der kann immer so dieses 3x20-Fragensystem, nenne ich es jetzt mal, hat, wo er dann einfach 60 Fragen ausfüllt, und man bekommt eine optisch-grafische Auswertung, wo vielleicht Potenziale stecken, und hat dann einen relativ seichten Einstieg auch in gewisse Beratungsthemen.
Ja, also ich verwende sowas zum Beispiel für die A-Mandate. Ne? Ich will ein bisschen mehr bieten, wie nur die alten Zahlen durchgehen bei einem Bilanzgespräch oder sowas. Ne? Und da habe ich letztendlich dann Beratungsansätze mit dabei, die halt kein anderer bietet. Ne? Mhm. Das hat dann kein anderer mit dabei, dass man sagt, wir haben so einen Blick, so eine 360-Grad-Betrachtung auf das Unternehmen. Wir gehen mal durch alle Bereiche mal grob durch. Ich kann ihm das vorher per E-Mail schicken. Wenn er Lust hat, kann er das ausfüllen. Und wenn er keine Lust hat, dann kommt er halt unvorbereitet dazu und kann ich trotzdem mit ihm das Ganze durchgehen. Aber wie soll ich sagen, die A-Mandate sind ja deswegen A-Mandate, weil sie wissen, dass es gut ist, durchaus mal alle Unternehmensbereiche zu beleuchten.
Wie ist da von deiner Seite die Erfahrung? Werden die Fragebögen dann gerne ausgefüllt, bereitwillig, oder eher, wenn sie als lästig gesehen?
Ja, ich würde sagen, gerne, aber in der letzten Sekunde. Ne? Also
quasi im Auto vor der Tür.
Entweder im Auto vor der Tür oder am Abend vorher oder sowas. Ne? Die kriegst du dann per E-Mail zurück und kannst dann in die Software integrieren und kannst du dann im Endeffekt mit den Leuten besprechen. Aber es ist halt schon sowas, wo du sagst, es ist halt einfach der Unterschied. Ne? Wir besprechen nicht nur irgendwelche alte Zahlen, sondern wir machen einen 360-Grad-Blick auf das Unternehmen. Und ich bin natürlich auch kein Experte für Marketing oder sowas, bloß wenn er letztendlich die Marketingfragen alle nicht weiß, was das bedeutet und nicht wirklich beantworten kann, dann weiß ich, kann ich zu ihm sagen, du brauchst beim Thema Marketing Hilfe, ne? Such dir die Hilfe. Ne? Oder alle anderen Bereiche, die man sich so vorstellen könnte, ne? Personalführung.
Weil dann wäre ja so, spannend, ne? Wenn du sagst, du bräuchtest im Marketing oder Social Media Hilfe, wir könnten für dich mal einen coolen Facebook-Auftritt an sich wäre schon mal gut, dass du dann natürlich wieder auch die Tür aufmachst in deine Beratungsfirma zu sagen, hey, ich habe da übrigens eine tolle, coole, motivierte Mitarbeiterin, die sich genau auf Social-Media-Plattformen spezialisiert hat, soll ich da mal einen Kontakt herstellen? Also ich denke, man hat schon Ansatzpunkte.
Ja, man kann natürlich, sagen wir, die eigene Unternehmensberatungsfirma damit auch mit Aufträgen vollstopfen. Aber da bin ich immer so, dass ich sage, da warte ich immer lieber einen Schritt. Und nur wenn der Mandant dann sagt, ich habe wirklich keinen, an den ich mich wenden kann, dann würde ich die eigene Firma vorschlagen, weil ich bin nicht so der Freund vom Cross-Selling oder sowas, ne? Und ich muss überall jetzt noch eine Versicherung mitverkaufen, weil oder so, ne? Das soll dann schon vom Mandanten her dann auch irgendwann der Wunsch kommen, jawohl, bitte mach das für uns und jetzt nicht so, ich drück was drauf und drück noch was drauf, drück noch was drauf.
Ne? Das ist, also so kann man sehen, logisch, bin ich voll d'accord. Man könnte aber auch eine andere Wahrnehmung oder Sichtweise haben und ich habe da mal was Spannendes gelesen. Finde ich auch ganz interessant, zu sagen, wenn ich eine coole Lösung habe, wenn ich wirklich Nutzen habe für Mandanten, und das setze ich jetzt mal voraus, sonst würdest du die Dame jetzt beispielsweise ja nicht in deinem Team haben, dann zu sagen, dann ist es ja eigentlich, und das finde ich einen coolen Begriff, unterlassene Hilfeleistung, wenn ich nicht mal meine Hilfe anbiete, die Entscheidung obliegt ja sowieso dann dem Unternehmer, ob er es dann macht oder nicht. Aber wenn ich weiß, ich kann ihm helfen und hab jemanden, der da wirklich eine Erfahrung darin hat und einen Mehrwert stiften kann, dann ist nicht einfach anzubieten, finde ich, kann man ja auch so sehen. Also man hat immer zwei Blickwinkel. Und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja.
Ja, ganz klar. Also deswegen würde ich auch immer sagen, im zweiten Schritt, wenn der Mandant sagt, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wenden soll, dann würde ich sagen, ja gut, wir könnten dir helfen. Ne? Aber ich würde im ersten Schritt immer ein bisschen zurückziehen. Ich werde da letztendlich zurückhaltender an der Stelle. Ich werde nicht derjenige, der als Drückerkolonne wahrgenommen werden will.
Ne? Ja, okay. Ja, es ist auch schön, dass jeder ja seinen eigenen Weg fahren muss oder soll auch. Es gibt Kollegen, die mit Sicherheit da aggressiver rangehen würden. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht immer, man muss sich wohlfühlen mit dem, was man macht. Und wenn man sagt, ja, alle sagen zwar, ich soll das machen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl, ja, dann mach es nicht. Geht ja auch Thema Preis, Honorar ist da ein gutes Beispiel. Ja, du müsstest deine Preise wieder mal erhöhen, du müsstest das machen. Und wenn du dann aber sagst, hey, ich fühle mich einfach nicht wohl bei dem Thema, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 5% mehr Honorar oder keine Ahnung, ja, dann ist es nicht für dich die richtige Entscheidung. Auch wenn alle anderen Menschen sagen, nee, das musst du machen. Das ist ja für mich ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg gehen soll.
Ja, na klar.
Ja, ja, okay, spannend. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Thema Beratung, wie du das magst? Ich meine, was ich auch spannend finde, du hast dich auch mit ganz, ganz vielen Software-Themen auseinandergesetzt. Du warst ja auf der Suche und bist dann bei Linie API rausgekommen. Es gibt ja auch andere Softwaremöglichkeiten.
Ich nutze ja zum Beispiel auch die Unternehmensberatungssoftware von der DATEV, ne? Also weil das eine ergänzt ja das andere. Ne? Ja. Also Linear B, sag jetzt mal, ist besonders stark in diesem Berichtswesen. Und eine Unternehmensplanung aus DATEV raus hat ja auch seinen Charme, wenn ich da die Personalkosten einfach übernehme aus dem Lohn und Gehalt oder wenn ich letztendlich die AFA importiere aus der Rewe und so weiter und so fort, ne? Oder wenn ich über die Unternehmensprognose einfach mal die Jahre mal fortschreiben lasse. Also insofern nutzt man ja mehrere Sachen. Ich nutze auch, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Marke sagen soll hier. Also Haufe Kanai nutze ich auch, ne? weil es das auch einfach ergänzt, ne? Und weil es einfach auch grafisch ein wenig schöner ist wie DATEV zum Beispiel, ne? Und also da setze ich schon mehrere Werkzeuge eigentlich ein.
Also im Endeffekt, du hast deinen eigenen Werkzeugkasten zusammengebaut oder zusammengestellt, zu sagen, okay, mein Hammer ist DATEV. Hammer und DATEV, mal schauen wir mal. Genau. Und dann zu sagen, ja, ich nutze halt das Linear B Archimedes für die Berichtsgeschichte. Dann, dass ich ein bisschen ein schöneres Dashboard kriege, nehme ich jetzt vielleicht Kanai oder was auch immer oder Contour, also genau, oder was es da alles so gibt.
Es gibt
ja viele Sachen. Das ist, glaube ich, wirklich das, die Herausforderung, die wir auch gerade haben. Es gibt so viel auf dem Markt. Nicht nur als Beratungssoftware, sondern halt auch als Schnittstellenlösungen mit Scope Visio, mit Candice, was weiß ich, was alles. Das ist ja jeden Tag gibt es irgendwas Neues. Und dass wir uns als Berater irgendwo auch mal fokussieren müssen, zu sagen, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, mit den Sachen befasse ich mich. Und dann war es das auch mal. Und überprüfe das halt ja turnusmäßig, aber nicht alle Wochen. Oder was ja, also denkst
das
du?
Das ist ja auch das, was ich letztendlich auch zu dem Thema Verfahrenskommunikation immer meine. Ne? Wenn wir uns mit der Verfahrenskommunikation beim Mandanten beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch mit dessen Software und wir haben es auch in der Hand, dass letztendlich dort die Software eingesetzt wird, die zu uns passt. Ne? Also ich mache das immer so mit Reisekosten-Apps. Es gibt wahrscheinlich 20, 25 Reisekosten-Apps, aber will ich denn wirklich 20, 25 Reisekosten-Apps in meiner Kanzlei denn handeln? Ne? Oder sorge ich nicht dafür, dass ich, wenn ich die Verfahrenskommunikation mache, dass ich letztendlich von den zwei, auf die ich mich festlege, dass ich die bei allen Mandanten unterbringe und dann letztendlich ein einfaches Spiel habe, weil ich genau weiß, wie es geht und ich genau weiß, wie ich die Daten importiere und so weiter. Ne? Mhm. Und das ist für mich eben auch noch wichtig bei dem Thema Software, um was sich der Steuerberater kümmert. Der muss letztendlich den Mandanten ein wenig auch vorgeben, welche Software er denn einzusetzen hat, um es mal so auszudrücken, ja. Ne? Damit es nachher bei uns besser flutscht, weil wir wollen uns nicht mit den ganzen, nicht mit den unzähligen Apps auseinandersetzen wollen. Ne? Wir wollen lieber zwei, drei Produkte, die funktionieren und da brauchen wir doch das 10. Produkt, was genauso funktioniert wie das erste.
Ne? Ja, ja, und vor allem, es geht ja nicht nur um uns als Berater, sondern auch um das ganze Team. Das ganze Know-how, das ganze Wissen muss ja auch irgendwo ins Team transportiert werden. Und es bringt ja nichts, wenn man die Schnittstellen nicht beherrscht. Dann lieber eine weniger, aber dafür gescheit. Also auf gut bayerisch.
Na klar, logisch.
dass die dann halt funktionieren.
Das ist das, was wir eben auch, um es wieder zum Thema Verfahrenskommunikation überzuleiten, ne? Das ist das, was ich jetzt eigentlich auch sehe, warum für uns die Verfahrenskommunikation so wichtig ist, dass wir beim Mandanten Sachen installieren, die zu uns passen und Sachen verhindern können, die nicht zu uns passen.
Ne? Ja, da hast du recht. So habe ich es noch gar nicht gesehen, dass ich wirklich dann gleich an der Stelle sagen kann, ich kann Einfluss nehmen. Welche Entscheidung, weil trifft der Mandant und der Mandant wird sich ganz, ganz stark auf uns verlassen, wenn wir sagen, für Unternehmen online ein von der DATEV, dann würde er das machen, weil einfach das Vertrauensverhältnis ja da ist und der wird dann nicht sagen, ja, ich schaue mich erst noch um und prüfe 5 verschiedene Softwarelösungen, sondern wird dann sagen, okay, dann nehme ich das Erstbeste. Oder das Beste, was mir da oder
der, das mir der Berater der empfiehlt. Ne?
Klar. Genau, richtig.
Ja. Jetzt haben wir vorhin mal kurz den Satz geprägt, DATEV ist der Hammer. Ne? an der Stelle Unternehmen online bin ich da also nicht der Meinung. Ne? Also an der Stelle läuft uns jetzt die Zeit bei der DATEV wieder wegen davon. Ich bin ja der Meinung, dass diese Cloud-ERP-Systeme, diese All-in-One-Systeme ne, in der Cloud, ist die überlegene Technik. Und die überlegene Technik wird sich durchsetzen und wenn die DATEV nicht anfängt, sich in diesem Bereich zu bewegen, dann wird auch der Bereich von der DATEV weglaufen.
Das ist ein spannendes Thema. Ich bin ja auch bei den DATEV Kooperationskanzleien, wo wir uns wöchentlich austauschen. Und da war genau dieses Thema letzte Woche heiß diskutiert, wo wir Kooperationskanzleien das genauso sehen wie du. Einfach da Gas zu geben, eigentlich eh schon zu spät wir dran sind oder die DATEV dran ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und da wirklich Gas zu geben, wo auch die Power da wäre und irgendwie von links und rechts man immer das Gefühl hat, dass man überholt wird von gewissen Anbietern, da muss man wirklich ganz, ganz stark aufpassen, ja, bin ich deiner Meinung. Ja. Spannend, ja. Wie schaut eigentlich dein Tagesablauf aus? Weil du klingst jetzt nicht so, als wenn du der klassische Berater bist, wobei, ob es den klassischen Berater so noch gibt, weiß ich nicht, der halt sagt, okay, ich schaue meine Bilanzberichte alle durch und telefoniere von früh bis abends mit dem Mandanten. Wie schaut das bei dir aus, Frank?
Ja, bei mir ist das natürlich auch so. Ne? Also ich meine, ich habe ja über 40 Mitarbeiter und wenn jeder jeden Tag mal eine Frage hat, dann sind das 40 Fragen, die am Tag aufschlagen und die müssen halt irgendwie gehandelt werden. Ne? Mhm. Es setzt natürlich Teams ein für die interne Kommunikation und ich bin auch jemand, der delegiert und auch guten Gewissens delegiert an Leute, mit denen ich entsprechend lang zusammengearbeitet habe und weiß, die können das auch. Ne? Also ich bin nicht der Einzige, der das kann, sondern andere haben das auch gelernt. Viele Sachen können die Mädels sowieso besser als ich. Also wenn ich jetzt eine Opusliste abstimmen müsste oder was, das wäre ja, da käme ich bei Weitem nicht so mit und ich hätte auch bei Weitem nicht die gleiche Geschwindigkeit beim Buchen, wie das die Mädels machen. So kann halt einfach jeder seins. Ne? Und da bin ich auch immer sehr schnell dabei und delegiere, um letztendlich dann, wie soll ich sagen, Arbeit von mir weg zu verlagern. Und das funktioniert auf jeden Fall. Dadurch, dass wir letztendlich, gewachsenes Team sind, also ne, es gibt uns halt seit 20 Jahren, wir haben irgendwann mal alleine angefangen und ist immer jeder, da mal wieder jemand dazukommt, dann wieder dazukommen. Man weiß halt, die Mandanten sind so gewachsen, die sind ewig ich da. Und ja, da weiß man, was man zu machen hat und wem man was geben kann. Ne?
Okay. Also es klingt halt sehr stark danach, dass du eben, wie es immer so schön heißt, am statt im Unternehmen arbeitest. Und das ist, denke ich, auch mit der Hauptaufgabe, die uns Beratern jetzt aktuell bevorsteht oder eigentlich schon da sein sollte, weil einfach wirklich so viele Themen auf dem Tisch liegen, die man irgendwo, wo man Zeit braucht dafür, die auch anzugehen.
Was würdest du? Ich bin halt auch jemand, der nicht immer nur nach der Rendite guckt. Ne? Wenn ich jetzt denke, ich brauche sowas wie das Thema, ich brauche jetzt eine Verfahrenskombination und dann denke ich, ich brauche das und dann mache ich das und dann gucke ich mir nicht vorher an, ob sich das zum Schluss rentiert oder so. Ne? Sondern da bin ich vielleicht einfach dann, ja, manchmal mit zu viel Leidenschaft für den Beruf und zu wenig Unternehmer. Ne? Ja. Aber es holt sich dann irgendwann wieder ein. Ne? Also es wird dann zum Schluss wieder, wird zum Schluss Geld verdient zum Schluss damit. Ne?
Wobei ich glaube, du wirst es dann irgendwann, würdest du schon mal auf den Prüfstand stellen, zu sagen, okay, hat sich das gerechnet oder nicht und dann auch wieder über Bord werfen, wenn es nicht klar. So wäre. Das denke ich, ist auf jeden Fall so. Aber ab und zu macht es ja mal Sinn, einfach seiner Leidenschaft zu folgen, also seiner Intuition irgendwo auch zu folgen und nicht immer alles zu begründen bis aufs Letzte und einfach mal sagen, hey, da habe ich jetzt Bock drauf, auf gut Deutsch, und da gehe ich jetzt mal ran und beschäftige mich mal 2 Tage damit und dann kann man entscheiden, okay, mache ich da weiter oder doch nicht. Ja, ich glaube, da muss auch wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, jeder seinen Weg finden. Frank, was würdest du deinen Kollegen und Kolleginnen empfehlen, wenn sie sich jetzt verstärkt mit dem Thema betriebswirtschaftliche Beratung auseinandersetzen wollen? Was wären so deine Schritte, die du jemandem empfehlen würdest?
Ja, ich würde mir auf jeden Fall softwaremäßig irgendwie auf Unterstützung holen, ne? Weil also wir können die betriebswirtschaftliche Beratung ohne Software, also mit Software auf jeden Fall viel besser abbilden, keine Frage. Ne? Und ich würde mich mit diesen Zuschusstöpfen auseinandersetzen. Ich würde mich so an die örtliche IHK, Handwerkskammer und so weiter man müsste sich ein gewisses Netzwerk aufbauen. Dass man sagt, man kann da mal jemand anrufen oder so, wenn ich mich halt jetzt als BAFA-Berater zu registrieren lasse oder beim RKW und als nächstes könnte ich bei der IHK vielleicht eine Fortbildung machen, also eine Mitarbeiterin von mir ist halt IHK-zertifizierte Business Coach, dann habe ich da letztlich ein Netzwerk bei der IHK und so geht es im Endeffekt immer ums Netzwerken, ne? Weil irgendwann brauche ich mal jemanden, der sich mit sowas auskennt und dann kann ich schnell mal jemand anrufen. Ne?
Mhm. Okay. Also einfach mal losgehen und einfach mal probieren, beziehungsweise auch zu sagen, wirklich konsequent sich mit diesen Zuschusstöpfen auseinanderzusetzen. Das denke ich ist schon wirklich ein wichtiger Punkt. Und auch mal zu sagen, welche Softwarelösungen gibt es am Einsatz, was passt zu mir, da einfach mal ein bisschen auszutesten. Schön ist, dass die meisten Software-Anbieter auch sagen, okay, kostenloses Probeabo für die ersten, keine Ahnung, 30 Tage. Na klar. Und dann kriegt man schon ein bisschen Eindruck, wie die Software hier arbeitet und ob sie zu einem passt oder nicht.
Ja, ganz klar, aber da muss man auch einfach, man darf dann auch jetzt keine Angst davor haben. Das ist jetzt einfach die ersten 5 Beratungsanlässe, die werden einfach holprig. Ne? Das wird einfach ungewohnt sein. Da werde ich einfach zum erstens kein Geld mit verdienen, aber das ist einfach, da investiere ich ja dann in meine eigene Ausbildung. Ne? Weil ich letztendlich die ersten 5 muss ich einfach mal als bezahltes Lernen irgendwie abtun. Ne?
Würdest du dann als Kanzleileiter selber diese Beratungen übernehmen und dann delegieren oder wie würdest du da rangehen oder gleich jemand mit ins Boot nehmen?
Ich würde gleich jemand mit ins Boot nehmen. Also zumindest sag mal, in meiner Größe, ich kann alleine sowieso nichts, ne? Also weil einfach der Tag dann zu kurz wäre und ich habe für jede Idee, die ich habe, immer jemand mit dabei, dass die dann letztendlich die Arbeit machen und ich mich nur hinten anstellen muss und gucken, ob sie es richtig machen. Das ist jetzt frech ausgedrückt, aber so ähnlich läuft es dann immer. Ne? Also ich würde sowas nie alleine lostreten, wenn ich denn im Team jemand hätte, der das eben auch kann. Ne? Wenn ich im Team jetzt keinen sehe, der es rentiert mitzunehmen, ja, dann ist es irgendwo ein ausgewiesenes Geld, da jemand mitzunehmen. Ne?
Habe ich das vorher jetzt auch richtig verstanden, dass du in dieser GmbH und Co. KG eigentlich niemanden wirklich fest angestellt hast oder bis auf 1, 2 vielleicht und der Rest macht es quasi so in der Freizeit, nenne ich es jetzt mal, und ist dann über die Beteiligung abgegolten? Oder wie?
Ja, okay. Ja. Genau. Okay. Also in der GmbH und Co. KG gibt es keine Mitarbeiter, ne? Die sind dann in der Kanzlei und dann vielleicht in der Kanzlei nur noch Teilzeit, weil sie letztendlich dann ansonsten von dem Gewinn aus der GmbH und Co. KG leben. Ne?
Ja, okay. Du hast ja sicher dann auch eine Ausnahmegenehmigung gebraucht wahrscheinlich von der Kammer.
Ja.
Wie war da deine Erfahrung?
Auch reibungslos. Also, gut. Ich war im Endeffekt halt jemand, also die GmbH und Co. KG gab es schon, aber es hat sich letztendlich alles noch so hingezogen wie Kaugummi, bis es wirklich losgegangen ist. Und dann habe ich meine Ausnahmegenehmigung bestimmt 3 Monate zu spät gestellt oder so. Dafür habe ich auch eine Rüge gekriegt und deswegen kann ich den Kollegen nur empfehlen, stellt den Ausnahmegenehmigungsantrag sofort, damit ihr euch diese Rüge erspart und fertig. Ne?
Ja, ja. Ich habe auch eine Unternehmensberatung gegründet, das auch mit Ausnahmegenehmigung. Also man muss sich einfach darum kümmern, um diese Art Bürokratie, einfach zu sagen, ja, das steht ja auch im Berufsrecht so drin, ist ja auch in Ordnung. Einfach mal drum kümmern und dann geht es auch. Also ich hatte ja jetzt auch keine großen
Probleme. Ja, also ich sag mal, diese 300 Euro, was das gekostet hat, das fand ich fast ein wenig schmerzhaft, ne? Weil den Laden zahlen wir sowieso und jetzt muss noch 300 Euro zahlen für so eine Ausnahmegenehmigung, aber was soll's, ne? Also das ist halt so und du kommst nicht drum rum und genauso könnte man sich überlegen, warum muss ich Umsatzsteuer zahlen oder sowas. Steht ja dann einfach irgendwo im Gesetz und da kommen wir nicht drum rum, also packen wir es an und machen es, ne?
Genau, einfach entscheiden, will ich das und wenn ja, dann mit den Konsequenzen, die dann da sind. Und dann lieber die Energie reinstecken in die Projekte mit dem Mandanten, zukunftsorientiert und nach vorne schauen. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen auch fehlt in diesen Tools, die ich bis jetzt immer gesehen habe. Da geht es immer stark auch um die Vergangenheit. Klar gibt es auch Planungstools, aber so diese Langfristgeschichte mit, wo will ich in 5 Jahren stehen oder keine Ahnung was, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber es ist für mich eine unglaublich grundlegende Frage, einfach mal mit einem Unternehmer zu reden, wo willst du in 5 Jahren stehen? Oder klassischerweise einfach bei sich selber mal anzufangen, wo willst du mit deiner Kanzlei in 5 Jahren stehen? Und das klingt so einfach, aber wenn man sich das mal auf ein Blatt Papier schreibt oder auf ein iPad oder whatever und dann mal ein bisschen sinniert, dann denkt man, okay, krass, tiefgründige Frage.
Ja, also vor allen Dingen, wir haben ja alle gelernt, dass wir also 5 Jahre vielleicht noch halbwegs planen können, aber 10 Jahre schon gar nichts mehr. Ne? Und deswegen so die Frage, wo wir jetzt in 10 Jahren stehen, da kann jeder nur noch sagen, ja, eigentlich, ne, will ich weiterhin glücklicher Mensch sein oder so, wäre die einzig mögliche Antwort darauf. Ne? Ja. Und wo wir stehen mit der Kanzlei in 5 Jahren, logisch, ne, ist schon sowas, wo man sagt, ist auch entsprechend schwer zu beantworten, jetzt seit Corona-Zeiten auf jeden Fall.
Ne? Dann aber noch die Frage, wo stehst du in 5 Jahren mit deiner Kanzlei? Stand heute?
Stand heute, ich würde mal sagen, in 5 Jahren haben wir ein paar Ideen noch umgesetzt, ein paar Projekte noch umgesetzt. Ich glaube nicht, dass wir von der Steuerberatung her so viel größer werden. Ich denke, dass das, was so an Steuerberatungsmandaten dazukommt, irgendwas kompensiert, was woanders vielleicht wegfällt. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Ideen im Kopf. Demnächst programmieren wir noch eine App, aber das ist noch geheim.
Und, sehr geheim jetzt. Du weißt, wir haben ein paar Zuhörer mittlerweile.
Genau.
Aber
und,
ja.
Und ja, also ich glaube schon, dass es in 5 Jahren natürlich das Thema Nachfolge bei mir ansteht. Ne? Ich bin jetzt auch irgendwann 50 und so und ja, auch da muss letztendlich irgendwo, an dem Thema arbeite ich eigentlich schon länger und versuche immer wieder die Jugend nachzuziehen. Ja, also das wäre jetzt eigentlich für mich so das Wichtigste, dass dann in 5 Jahren irgendwann anfangen, die Nachfolge zu regeln. Aber alles andere, ja, packen wir es an die nächsten 5 Jahre. Ne? Ja. Was kommt, wird erledigt. Ne?
Genau. Ich denke auch, man kann einfach auch nicht sagen, wo will ich in 5 oder 10 Jahren oder was, wo stehe ich genau. Um das geht es, glaube ich, auch gar nicht. Ich glaube ja, es geht darum, einfach sich mal Gedanken zu machen, was ich eigentlich möchte. Und dann wirklich zu sagen, was möchte ich und nicht, was denke ich, was andere von mir denken, was ich ja, zu erreichen habe, sondern wirklich sich mal selber Gedanken zu machen, wo man gerne hin möchte. Und ich bin da, ja, die meisten kennen mich ja mittlerweile auch in die Richtung mit Effektivität und so. Dass ich es unglaublich wichtig finde, sich ein Ziel in sein Navi einzugeben, wo will ich hin, und dass auf dem Weg dorthin was passiert, ja, das ist mir schon klar und das kann ich nicht planen. Wer hätte jetzt gesagt, dass Corona kommt? Ja, keiner. Ja. Aber dann, wenn ich mir keinen Plan gemacht habe, wo ich überhaupt hin möchte, und dann kommt irgend so ein Einschlag von links und von rechts, ja, dann tue ich mich ja noch schwerer, überhaupt dann wieder auf Kurs zu kommen, wenn ich überhaupt noch keinen Kurs hatte. Ja. Deswegen, ich bin da ein riesen Freund davon und das ist so mein Antrieb, den ich die nächsten Jahre auch stärker fokussieren möchte, eben Unternehmern, speziell KMUs, da einfach ein bisschen die Wichtigkeit und die Notwendigkeit und den Sinn, den Nutzen einer Planung, einer vorausschauenden Planung zu vermitteln. Das ist so mein Antrieb, wenn du mich jetzt gefragt hast, Tom, wo willst du stehen, wo willst du hin? Das ist so mein Antrieb, da wo ich wirklich visionär nach, was heißt visionär? Das haben wir ja alle irgendwo mal im Studium oder irgendwo gelernt, dass das so eine strategische Ausrichtung wichtig ist. Nur es wird halt irgendwie nicht so gelebt, wenn ich das bin. Und das sehe ich so als meine Mission an,
ja. Ja, klar. Also das ist letztendlich doch auch eine vernünftige Mission, wenn wir letztendlich merken, also das wirst du bei den vielen Listen, die du gesehen hast, war das jetzt immer eine von diesen Fragen, die sich mit der Struktur des Unternehmens beschäftigen. Ne? Hat das Unternehmen denn Planungen, ne? letztendlich eine Finanzplanung oder Budgetplanungen für die nächsten Jahre und so weiter, war da in vielen Fragelisten eigentlich drin. Ne? Mhm. Und das ist schon so, dass das mit zu den Basissachen eines Unternehmens gehört. Dass ich letztendlich sage, ich plane schon mal, wo ich Ende diesen Jahres stehe, ich plane vielleicht schon mal, wo ich in 3 Jahren stehe.
Ne? Ja, finde ich cool, finde ich spannend, einfach zu sagen, ich sehe meine BWA für nächstes Jahr jetzt schon. Man kann jetzt schon beurteilen, finde ich das gut oder nicht.
Ja, kann das Geld heute schon einplanen, was ich nächstes Jahr verdiene. Ne?
Zum Beispiel, das, oder auch zusammen, welches Geld habe ich nicht. Ich glaube, wir wissen jetzt aufgrund von Corona nicht unbedingt, was da jetzt an Unternehmen und Honorar auch wegfällt. Ja. Beziehungsweise Honorar ist vielleicht noch da oder Leistung, aber vielleicht geht das Geld halt nicht mehr ein. Ja. Das sind ja also diese zwei Abwägungen zu sagen, okay, fällt Honorar in Gänze weg, beziehungsweise was davon kommt auch dann als Zahlungseingang bei uns noch an. Wird spannend bleiben. Ja. Frank, ich bedanke mich recht herzlich, dass du wieder mal Gast bei mir warst, das zweite Mal jetzt schon zum Thema betriebswirtschaftliche Beratung, wie du das machst. Ich muss sagen, sehr vorbildlich, sehr inspirierend, auch für mich persönlich und ich hoffe auch für den einen oder anderen Hörer jetzt da draußen, einfach mal zu sehen, wie du das machst, wie du das umsetzt. Ich finde es toll und vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine
Umsetzung. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja,
bitte, genau. sehr gerne.
Okay,
bei Fragen einfach gerne an den Frank sich wenden oder uns schreiben, dann leiten wir auch gerne die Fragen auch vielleicht zur Software, Archimedes, Linea B weiter, wo du auch ja irgendwo verbandelt bist, wenn da Fragen sind.
Ja, wir haben jetzt mit Archimedes zusammen das Thema Verfahrensoptimierung geschrieben, ne, und letztendlich die Firma GOBD Direkt gegründet. Deswegen würdet man uns letztendlich auch bei www.gobd-direkt.de finden.
Ne? Genau. Also da einfach gerne an den Frank wenden. Ich denke, du stehst mit Rat und Tat zur Seite.
Genau. Ja, na klar, wo es geht.
Genau. Wo es geht, genau. Ja. Perfekt, super. Dann alles danke, klar. Frank. Danke euch wieder fürs Zuhören. Es würde uns freuen, wenn ihr den Kanal, den Podcast abonniert. Auch gerne Kommentare und andere Informationen gerne an uns weitergibt. Was interessiert euch? Zu welchen Themen sollen wir uns unterhalten? Soll es nach vorne gehen? Da wollen wir, oder es ist ja eine zweite Mission von mir, zu sagen, die Steuerberatung nach vorne zu bringen, auch strategisch einfach zu sagen, der Steuerberater als Unternehmer, das ist so mein Credo, was das betrifft. Und da werden wir auch weiter Gas geben. Frank, lieben herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke.
Klar. Dankeschön.
Und wir werden uns sehen und hören uns hoffentlich nach Corona irgendwann mal live, da würde ich mich sehr freuen.
Okay, alles klar. Also, dann danke. Bis dahin.
Ne? Genau. Also Dankeschön.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Wünschst du dir Erfahrungswissen und Tipps zu aktuellen Herausforderungen deiner Steuerkanzlei? Dann bewirb dich unter www.meisterkanzlei.de für ein kostenloses Erstgespräch gemeinsam mit Tom. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut.